Wenn alles gut geht, möchten wir gerne, dass es ewig weitergeht. Ferien oder was auch immer. Eine Gewinnsträhne. Wisst ihr, von Hoffnung spricht man meistens, wenn sie nicht da ist. Wenn sie da ist, spricht man eher von Perspektive, Ausblick, Pläne. Der Blick in die Zukunft ist zuversichtlich. Er ist geprägt von positiven Gedanken. Er ist hoffnungsvoll. Oh, doch Hoffnung. Warum denn, wenn alles gut geht? Warum brauchen wir dann Hoffnung? Wisst ihr, ausnahmsweise mal gibt es eine einfache Antwort auf etwas. Und die Antwort lautet, der Mensch lebt von Hoffnung. Es ist einfach so. Der Mensch braucht sie. Jeder Mensch braucht Hoffnung, um in seinem Leben voranzukommen beziehungsweise das Leben zu bewältigen. Und seien wir ehrlich, eigentlich wünscht doch jeder eigentlich dasselbe. Und wir erhoffen das eigentlich alle dasselbe. Glück, Zufriedenheit, finanzielle Sicherheit, Frieden, Freiheit, Sinn im Leben. Das sind die Dinge, die unser Leben lebenswert machen. Aber wir Menschen sind unvollkommen und deswegen brauchen wir Hoffnung. In manchen Redewendungen hat sich das in der Sprache niedergeschlagen. Eine schwangere Frau ist guter Hoffnung. Wenn kaum Aufsicht auf Erfolg ist, gibt es manchmal einen Funken Hoffnung. Wenn alles verloren erscheint, dann gibt es manchmal eine leise Hoffnung. Wenn alle Hoffnung dahin ist, schöpft man neue Hoffnung. Wir ermutigen mutlose Menschen, indem wir sagen, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Und wenn ein Arzt keine Hoffnung mehr hat, dann sieht es wirklich schlecht aus. Der römische Politiker Cicero sagte, solange ich atme, hoffe ich. Das ist von ihm erhalten geblieben. Und daraus hat sich über die Jahrhunderte, eigentlich ist das eher ein neuerer Spruch, erst 100 Jahre alt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist das, was daraus geworden ist. Also, Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, das ist keine Erfindung von Psychologen der neuen Zeit, sondern das ist etwas, was in uns Menschen hineingelegt ist. Es ist etwas, was uns seit der Schöpfung begleitet und uns Lebensenergie gibt. Martin Luther sagte, alles, was in der Welt erreicht wurde, wurde aus Hoffnung getan. Manche Menschen sind Optimisten. Es scheint so, dass ihnen diese Hoffnung in die Wiege gelegt wurde. Die fangen jeden Tag lächelnd an und sind zuversichtlich. Aber andere Menschen, die täglich aufstehen und sich jedes Quäntchen Hoffnung erkämpfen müssen, die gibt es auch. Wenn du diese Predigt hörst und bei dir läuft alles glatt, dann sagst du dir vielleicht, mal schauen, was es ist. Was ist eigentlich Hoffnung? Aber glaub mir, wenn einer in einer tiefen Lebenskrise steckt, hat er schon längst die Ohren gespitzt. Denn hier geht es darum, einen Schluck Wasser für eine verdurstende Seele zu kriegen. Ich möchte dir heute anhand einer Geschichte im Neuen Testament in der Bibel einige Anhaltspunkte mitgeben, die deinen Lebensnebel vertreiben, die etwas Licht in das Dunkel deines Lebens bringen können. Lasst uns aus Matthäus Kapitel 8 lesen. Es sind die Verse 23 bis 27. Daraufhin stieg Jesus in das Boot. Seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich möchte diese Predigt in vier Sinnabschnitte gliedern. Erstens, es gibt geplatzte Träume. Zweitens, es gibt hoffnungslose Kämpfe. Drittens, es gibt unverhoffte Rettung. Und viertens, es gibt sichere Hoffnung. Es gibt geplatzte Träume. Ein Problem mit der Hoffnung ist, dass man über sie erst nachdenkt, wenn sie weg ist. Uns begegnen im Bericht von Matthäus, der selbst mit von der Partie ist und im Boot sitzt, eine Mannschaft von müden Männern. Sie sind gerade einen ganzen Tag lang wieder mal ihrem Meister Jesus zu Fuß gefolgt, immer wieder stehen geblieben, vielleicht setzte sich der eine mal ein bisschen auszuruhen, aber es ging immer weiter. Und in Markus 4, die Parallelstelle zu diesem Ereignis, wird uns berichtet, dass den ganzen Tag Jesus vorher Gleichnisse erzählt hat. Und es waren so viele Dinge, die sie einfach nur sich angehört hatten, Parabeln, die sie nicht verstehen konnten. Jesus hatte ihnen versprochen, ich werde es nicht jetzt erklären, sondern ich erkläre es euch erst, wenn ich mit euch alleine bin. Und so waren sie froh, dass Jesus selber den Vorschlag macht, jetzt mal endlich sich ins Boot zu setzen, ans andere Ufer zu fahren und weg von der großen Volksmenge. Sie warteten vielleicht auf eine Erklärung dessen, was er gerade am Ufer erzählt hat. Aber wisst ihr, Jesus ist sowas von fertig. Er schläft ein. Er liegt da auf den ungemütlichen Fischernetzen, vielleicht waren sie auch gemütlich, aber auf jeden Fall ist er einfach eingeschlafen. Und ob die Jünger redeten oder nicht, wir wissen es nicht, aber sicherlich hatten einige darüber zu diskutieren, was sie gerade gehört hatten. Andere wiederum gingen ihren Gedanken nach. Der eine dachte vielleicht ans Essen, der zweite an seine Familie, der dritte an das Einkommen. Wir waren jetzt wieder den ganzen Tag nur am Zuhören, wie kriegen wir das Essen zusammen? Einige machten vielleicht Pläne für den nächsten Tag, vielleicht für den Abend. Was machen wir heute Abend? Ich bin gespannt, wo wir überhaupt schlafen werden. Matthäus schreibt hier, dass plötzlich etwas passierte. Ohne Ankündigung erhob sich ein Sturm. Wisst ihr, das Wesen von Katastrophen ist, dass sie unerwartet kommen. Das sehen wir auch beim Ahrtal und bei der Überschwemmung, die hier in NRW war, plötzlich. Kein Mensch erwartet es. Jeder von uns kennt solche Momente. Gerade hast du noch nach einem schweren Arbeitstag dich hingesetzt, die Beine hochgelegt, plötzlich klingelt das Telefon. Und eine weinende Stimme am anderen Ende erzählt dir, dass ein guter Freund plötzlich gestorben ist. Gerade hast du dir eine Wohnung gekauft und bist voller Enthusiasmus dabei, die Wohnung auszubauen nach deinem Geschmack, holst die Ideen zusammen. Vielleicht hast du dir ein neues Auto gekauft oder geleast und plötzlich erhältst du die Nachricht, die Firma ist Konkurs. Du hast deinen Arbeitsplatz verloren. Ganz frisch aus den Flitterwochen zurückgekehrt, hat dein Partner plötzlich Kopfschmerzen, die hören nicht auf. Und die Diagnose wirft dich aus den Socken, ein Gehirntumor. Du sitzt gerade über den Urlaubsplänen für das nächste Jahr und spürst plötzlich einen stechenden Schmerz in der Brust, sodass das Atmen schmerzt. Der Notarzt sagt, dass du einen Herzinfarkt erlitten hast. Solche plötzlichen Ereignisse, die schaffen es, dir die Lebenslust zu rauben. Alle Träume platzen, sie nehmen dir das Glück. Und diese Momente brennen sich so sehr in dein Gedächtnis ein, sie werfen uns aus der Bahn und du weißt, ab jetzt bleibt nichts mehr, wie es mal war. So war es auch hier bei den Jüngern. Es war keine Lappalie. Was in Matthäus 8 und Markus 4 hier in ganz wenigen Sätzen nur berichtet wird, war nichts Geringeres als ein hoffnungsloser Kampf ums Überleben. Zweitens, es gibt hoffnungslose Kämpfe. Markus und Matthäus beschreiben beide, dass die Wellen ins Boot schlugen. Die Jünger hatten keine Vorbereitungszeit. Die Jünger klammerten sich an die Reling. Sie wurden komplett durchnässt und das Boot füllt sich rasend schnell mit Wasser. Mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, versuchen sie, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Vergeblich, denn die nächste Welle wartet schon. Völlig durchnässt, mit triefend nassen Haaren. Das Wasser läuft ihnen ins Gesicht. Sie sehen kaum noch etwas. Versuchen sie, sich ans Boot zu klammern, um nicht aus dem Boot geschleudert zu werden bei diesen heftig schaukelnden Bewegungen. Aber aufgeben ist auch keine Option. Als sie merken, dass es keinen Sinn macht und der Wasserspiegel im Boot trotz Aufbietung aller Kräfte steigt, geraten sie in Panik. Wenn Katastrophen unser Leben auf den Kopf stellen, reagieren wir häufig reflexartig panisch. Verzweifelt versuchen wir, uns freizustrampeln aus diesen Katastrophen. Wir suchen nach Auswegen, wir machen uns einen Plan, wir versuchen, Dinge zurechtzulegen. Wir legen uns Worte zurecht, um die Katastrophe den eigenen Mitarbeitern in der Firma, vielleicht auch der Familie, zu erklären. Alle schönen Pläne von vorhin sind weg. Niemand denkt mehr an den schönen Urlaub von letzten Sommer. Die Existenzangst greift nach deinem Herzen. Die Freude am Gewinn der letzten Börsenwoche ist alles dahin, weil ein Börsencrash alles geraubt hat, was du hattest. Die Lobeshymnen deiner Arbeitnehmer sind so weit weg, weil deine Firma Konkurs geht und die Bank deinen Firmenkredit kündigt. Wir rudern und kämpfen, Anrufe hier, Erklärungsversuche dort. Wir versuchen, aus der Misere zu kommen, aber es hilft einfach nichts. Was wir auch unternehmen, es hilft nichts. Die Situation wird immer schlimmer und raubt uns fast den Verstand. Doch wir kämpfen weiter. Der römische Dichter Ovid sagte: Es ist die Hoffnung, die den schiffbrüchigen Matrosen mitten im Meer veranlasst, mit den Armen zu rudern, obwohl kein Land in Sicht ist. Goethe, sowas Ähnliches. Wir hoffen immer und in allen Dingen ist es besser zu hoffen, als zu verzweifeln. Hoffnung. Deshalb machen wir auch weiter. Und auch wenn es aussichtslos ist. Wir klammern uns an einen dünnen Strohhalm, weil wir hoffen, dass er uns vor dem Ertrinken retten kann. Hoffnung. Eingepflanzt in unsere Seele ist das Auge, das trotz der Finsternis den Lichtfleck im Finsteren sucht. Der russische Schriftsteller Dostojewski beschreibt es so: Ohne Hoffnung zu leben heißt aufhören zu leben. Samuel Johnson formuliert das etwas anders, aus einer anderen Perspektive. Er sagt: Hoffnung ist eine Art Glück. Vielleicht das größte Glück, das diese Welt für uns bereithält. Hoffnung. Die Perspektive der Bibel ist da eine andere. Die Perspektive auf das menschliche Leben, der Blick auf das menschliche Leben ist positiv und immer mit dem Blick hinter die Kulissen verbunden. Gott gibt durch dieses in uns hineingelegte Prinzip ein Werkzeug uns an die Hand, um den Katastrophen des Lebens zu begegnen. In Römer 5, Vers 5 lesen wir Folgendes. Da steht: Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hoffnung ist also ein Geschenk Gottes für uns, das er aus Liebe in uns hineingepflanzt hat. Es ist keine göttliche Bestimmung, dass wir uns quälen und irgendwelche Götter über uns bestimmen und lachen darüber, dass sie unser Leben auch aufrechterhalten. Das hat Friedrich Nietzsche so gesagt. Römer 8, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Geduld. Dabei entwickelt sich auch noch unsere Persönlichkeit. Wir werden charakterfest. Manchmal allerdings lähmt uns die Angst vor den Folgen. Und zwar so sehr, dass wir unfähig sind, einen klaren Gedanken zu fassen. Und so schön aber so ein Hoffnungsschimmer auch ist, die Lösung, das müssen wir uns oft eingestehen, steckt nicht in uns. Es ist wie eine Kapitulation. Der Philosoph Karl Jaspers drückt das so aus. Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Wer also nicht hofft, hat eigentlich schon verloren. Wie grausam, wenn man diesen Kampf alleine kämpfen muss und am Ende doch feststellen muss, dass alles hoffnungslos war. Alles Hoffen umsonst. Und wie grausam ist es festzustellen, dass die Wellen des Lebensmeeres zu hoch waren und der Schöpfeimer zu klein. Drittens, es gibt unverhoffte Rettung. Als die Jünger ihre Ausweglosigkeit erkennen, stürzen sie sich mittlerweile panisch und schreiend auf Jesus, der offenbar trotz nasser Klamotten nicht aufgewacht ist. Herr, schreien sie, rette uns, wir sind verloren. An dieser Stelle wundere ich mich etwas über das Verhalten von Jesus. Ich glaube, die Jünger auch. Ich würde erwarten, dass er, nachdem ihm klar geworden ist, in welcher Situation sie sich jetzt befinden, sofort eingreift, anpackt, etwas tut. Das haben die Jünger vermutlich auch erwartet, aber er tut etwas, was keiner erwartet. Er tadelt sie. Boah, eine Moralpredigt mitten in einer Katastrophe. Was seid ihr euch furchtsam, ihr Kleingläubigen? Völlig unbeeindruckt von dem Sturm macht ihm nur die Hoffnungslosigkeit seiner Jünger betroffen. Kleingläubige nennt er sie. Boah, was für ein Kompliment für Schüler in der Disziplin Glauben. Kleingläubige, das ist eine 5 auf dem Zeugnis. Aber was hätten sie sonst machen sollen? Kennst du es nicht? Nachher weiß man's immer besser. Wisst ihr, noch schlimmer ist es, nachher wissen es die anderen, wie du hättest besser handeln können. Und manchmal kommt so ein Wink nach dem Grillen. Beim nächsten Mal machst du es besser. Beim nächsten Mal schaffst du es schon. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Unterrichtsbesuche. Ich glaube, das war der erste. Ich habe 2 Wochen lang eine 45-Minuten-Stunde vorbereitet. Als Lernensanwärter in der ersten Stunde, man hat es noch nie gemacht, man weiß es nicht, man hat nur ganz selten oder wenn überhaupt vor einer Klasse gestanden und muss jetzt eine Stunde hinlegen. Und meine Fachleiterin, die zu mir gekommen war, um mich zu beobachten in der Stunde, hat sehr viel mitgeschrieben. Und am Ende der Stunde, in der Besprechung, wisst ihr, sie hat meine Stunde total zerlegt. Und fast jede Handlung, die ich gemacht hatte, kommentierte sie mit, ich hätte das so gemacht. Es ist nicht schön, auf diese Weise kritisiert zu werden. Aber wenn man drinsteckt, dann weiß man nicht, wie man anders handeln soll. Man handelt einfach und weiß es nicht besser. Im Alten Testament, im Buch Jona, wird auf eindrucksvolle Weise berichtet, wie der Prophet Jona bereits unter Wasser im Darmtrakt eines Fisches zu Gott schreit. Jona 2, Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir aus dem Schoß des Sheol, Hades in Griechisch, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Wie wirkt sich das aus? Gott erhört. Er antwortet und lässt diesen Fisch zum Festland schwimmen. Er ist quasi das Transportmittel, das Taxi zum Festland. Dort wird Jona ausgespuckt. Die Jünger kannten diese Geschichten. Sie kannten sie aus der Synagoge. Sie kannten sie aus der Schule. Jüdische Kinder konnten damals schreiben. Sie kannten das aus den Gesprächen mit Jesus und sie hörten zu, wenn Jesus predigte. Es war ihnen sehr wohl klar, worum es sich hier handelt. Für sie allerdings waren diese Geschichten, die sie hörten, Geschichten geblieben. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, Gott selbst beim Handeln zu erleben. Aber nein, sie beten nicht selbst. Sie hatten so oft gesehen, wie Jesus handelte, wie er etwas tat, was außergewöhnlich war. Vielleicht war es Scham. Männer beten nicht. Männer kämpfen. Sie beweisen, was in ihnen steckt. Als Seemann packt man so lange an, bis man untergeht. Kleingläubige, nennt Jesus seine Jünger. Er hatte sie gelehrt, sie aber hatten nicht gelernt. Sie hatten nicht verstanden, dass Gott auf ihre Gebete wartet. Kennst du das nicht auch? Du beginnst zu kämpfen und dich zu verteidigen. Du arbeitest noch härter, du investierst noch mehr Finanzen, du investierst noch mehr Kraft, du investierst noch mehr Zeit. Selbst. Wobei die Hilfe doch nur ein Gebet entfernt ist. Erst als die Hoffnung dahin war, die Kraft zu Ende ist, besinnen sich die Jünger auf Jesus. Ein Hoffnungsfunke, rette uns! Eigentlich wissen sie es, Jesus kann helfen. Wie, das wissen sie nicht, sie überlassen es jetzt ihm. Nichts mehr mit, selbst ist der Mann. Wann schreien wir um Hilfe? Wenn unsere Scham überwunden ist. Wenn der Stolz kapituliert hat. Wenn nicht mehr die Zuschauer mehr bestimmen, wie du handelst und was du sagst. Kämpfst du noch oder schreist du schon? Solange du noch Scham vor den Menschen hast, handelt Gott nicht. Erst wenn du ohne Zuschauer zu ihm schreist, wird er antworten. Denn dann ist dein Schrei echt. David schrieb in einem seiner Lieder, in Psalm 18, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Gott hört solche Gebete. Gib mal in deiner Bibel-App den Begriff Schreien, Schrie ein und du wirst überrascht, wie häufig Menschen beschrieben werden, die geschrien haben und Gott gehört hat. Und so, die Jünger, sie schreien zu Jesus. Was passierte, ist für die logisch denkenden Jünger unfassbar. Aber dieses Ereignis stößt ihnen eine neue Dimension, eine Tür in der Hoffnung auf. Gott hilft, wenn wir nicht mehr können. Das verändert das Denken der Jünger. Bisher hatten sie nur gesehen, wie Jesus heilt, weil er es so wollte. Und jetzt handelt er, weil sie bitten. Viertens, es gibt eine sichere Hoffnung. In unserem Sprachgebrauch ist die Hoffnung oft mit einer vagen Vermutung oder mit schlichtem Wunschdenken verknüpft. Der Volksmund sagt, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Wer auf vage Hoffnungen baut, der wartet auf den Zufall. Hoffnung in der Bibel entspricht nicht dem Wunsch nach etwas Besserem, nach einer besseren Zukunft, irgendeine Besserung oder Hilfe. Nein, die Bibel spricht von Hoffnung als von einer ganz bestimmten Erwartung, dass Gott nahe sein wird, dass er begleiten wird, dass er retten wird, dass er dich führen wird. Das griechische Wort für Hoffnung kann man mit freudige Erwartung übersetzen. Das Grundgefühl hier ist ähnlich der Weihnachtsstimmung von Kindern. Sie sehen, die Weihnachtsgeschenke liegen schon unter dem Baum. aber sie haben sie noch nicht. Aber sie sind sich dessen sicher, dass sie das bekommen werden. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, die durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die christliche Hoffnung knüpft sich an die Verheißungen eines neuen, befreiten Lebens mit Jesus an unserer Seite. Er hat den Bann des Todes gebrochen und somit unserer Hoffnung, der vagen Hoffnung, eine Zuversicht gegeben. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden und Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser Leben bekommt Perspektive und die Hoffnung wird zur Erwartung. Denn als Christen hoffen wir nie grundlos, sondern gestützt auf Gottes Zusagen. Und deshalb spricht der Apostel Paulus auch vom Gott der Hoffnung. Wer hofft, glaubt dem Versprechen dessen, der verspricht. Gott lügt nicht. Er kann nicht lügen. Und was er verspricht, das hält er. Die Hoffnung der Bibel ist also nichts anderes, als auf die Erfüllung des Versprechens zu warten. Und das erzeugt in uns Frieden, Sicherheit und Befreiung von Angst. Die Ewigkeit ist mein Zuhause und sie ist dein Zuhause. Er hat sie dir ins Herz gelegt. Und wenn du sterben wirst, so weißt du, dass deine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird dich tragen, bis du ihm gegenüberstehst. Und deshalb haben wir allen Grund zur Freude. Denn diese Hoffnung kann nicht sterben. Sie ist unvergänglich, an das Versprechen Gottes geknüpft. Gott lügt nicht. Und darum ist die Hoffnung auf ihn eine Sicherheit. Gott ist ewig und deshalb ist auch diese Hoffnung unsterblich. Diese Hoffnung stirbt nie. Menschen, die diese Hoffnung nicht kennen, klammern sich an Strohhalme. Hoffnung bleibt für sie eine Unsicherheit. Die Furcht vor der Zukunft bleibt. Im Buch Hiob wird es folgendermaßen ausgedrückt. Du fasst Vertrauen, weil es Hoffnung gibt. Du schaust dich um und legst dich ruhig nieder. Du liegst da, schreckt keiner dich auf und viele suchen deine Gunst. Doch die Augen der Gottlosen versagen. Sie haben keine Zukunft mehr. Ihre Hoffnung ist nur der Tod. In Jesaja die andere Perspektive. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott hat einen Plan für dich. Worauf setzt du deine Hoffnung? Hoffe auf Jesus Christus und deine Hoffnungen werden nicht verloren sein. Wenn Jesus deine Hoffnung ist, schaust du nicht mehr auf die Situation um dich herum, auf die fallenden, sterbenden Menschen und nicht auf dein eigenes Leid, sondern du schaust nur noch auf ihn. Wenn du diese Zuversicht noch nicht hast, dann möchte ich dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Und glaub mir, du hast nichts zu verlieren, du hast nur alles zu gewinnen. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt und möchte an deiner Seite gehen und möchte dich für dich unsterbliche Hoffnung sein. Amen.